Für das US-amerikanische Branchenmagazin Variety war der Film nichts weniger als eine Sensation. Der Hollywood Reporter hat die Entdeckung eines kühnen neuen Talents ausgerufen. Und dann hat die Regisseurin Mascha Schilinski für ihren zweiten Film In die Sonne schauen auch noch den Preis der Jury in Cannes bekommen. Tja, und vergangene Woche wurde dann bekannt, dass dieser Film, also In die Sonne schauen, dass der für Deutschland ins Rennen geschickt wird, um den Oscar für den besten nicht englischsprachigen Film. Am Donnerstag läuft er bei uns an und über einen Mangel an Vorschusslorbeeren kann sich der Film aktuell nicht beklagen. Mal sehen, ob es auch von unserer Kritikerin Anke Sterneborg welche gibt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wer in die Sonne sieht, sieht ja nicht klar und deutlich, sondern wird geblendet, sieht vielleicht sogar schwarz mit roten Flecken. Worum geht's in diesem Film jetzt?
Ja, in gewisser Weise ist die Hauptfigur ein Haus, und zwar ein bäuerlicher Vierseitenhof in der Altmark. Also vielleicht kurz zur Erklärung, Vierseitenhof ist eine Hofform, bei der ein Wirtschaftshof so von allen vier Seiten von Gebäuden umschlossen ist, also dem Wohnhaus, der Scheune, dem Kornspeicher und dem Stall. Und dabei hat der Film aber jetzt ein sehr originelles und auch total faszinierendes Konstruktionsprinzip. Er taucht nämlich mit den Augen von vier Mädchen, vier jungen Frauen in die Geschichte dieses Hofes ein, die auch die Geschichte Deutschlands ist, und zwar in vier verschiedenen Zeitebenen, im Kaiserreich, im Weltkrieg, in der DDR und in der Gegenwart. Aber das ist jetzt nicht chronologisch erzählt, sondern immer so suggestiv angedeutet, also assoziativ miteinander verwoben. Das heißt, einerseits taucht man in den bäuerlichen Alltag ein mit all den täglichen Verrichtungen in der Küche, im Stall, auf dem Feld, aber auch bei Familienfeiern, Geburtstagen, Beerdigungen. Also so ein bisschen hat mich das auch an die Filme von Edgar Reitz erinnert. Indem da jetzt aber so quer durch die Zeiten geschaut wird, offenbaren sich Strukturen, die sich wiederholen. Und weil es vier junge Mädchen und junge Frauen sind, von denen hier erzählt wird, geht es dann auch um Gewaltstrukturen, um Diskriminierung und Unterdrückung.
Also ich habe jetzt ein Gefühl für den Film nach dem, was du sagst, würde dich aber noch mal um ein paar Beispiele bitten.
Ja, das ist wirklich, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt, aber im Gegenteil, das ist völlig konkret und auch sehr, sehr sinnlich. Also mit all diesen Verrichtungen auf dem Hof, im Umgang mit den Tieren, bei der Ernte, immer wahrgenommen mit einer, ja, ich würde es jetzt echt mal eine weibliche beobachtende Sensibilität nennen. Das Rascheln des Grases, das Rauschen des Flusses, das Geräusch hölzerner Schuhe auf dem Küchenfliesenboden, ein glitschiger Fisch in einem Bottich, der Körper eines kriegsversehrten jungen Mannes bis hin zu den Schweißtropfen, die sich in seinem Bauchnabel sammeln. Also einerseits ist es auch so eine hypersensible Wahrnehmung, die aber zugleich auch ein bisschen diffus und verschwommen ist und immer wieder dadurch Gedanken und Erinnerungen triggert. Und zwar jetzt nicht so banal und vordergründig, wie man das vom deutschen Fernsehen vielleicht kennt, sondern geheimnisvoll und meditativ. Und immer wieder geht es um den Tod, insbesondere eines jungen Mädchens, die der kleinen Alma in der ersten Zeitebene sehr ähnlich sieht.
Wenn ich versuche, mich an diesen einen Sommer zu erinnern, dann frage ich mich immer, was Nelly wohl zuletzt gesehen hat und ob mir irgendetwas hätte auffallen müssen.
Das ist Alma.
Sie ist gut wie du.
Also es wird auch ein bisschen mundartlich, Anke.
Ja, das stimmt. Ich übersetze vielleicht mal ganz kurz. Also die Mädchen fragen sich da, ob eben der Geist eines toten Mädchens in deren Schwester Alma übergegangen ist, die ihr so ähnlich sieht. Obwohl die Erwachsenen nie darüber reden, spürt nämlich dieses kleine, ernste Mädchen mit den blonden Zöpfen diese Schwingungen aus der Vergangenheit. Also in gewisser Weise ist In die Sonne schauen auch eine Geistergeschichte, in der die deutsche Geschichte so ein bisschen Gruseln verursacht, in der alles, was verschwiegen und unterdrückt wird, ins Bewusstsein so drängt, und dabei entwickelt der Film aber wirklich also eine enorme Suggestivkraft, ein sehr, sehr sinnliches Fenster in die Vergangenheit.
Wie sind Mascha Schilinski und die Drehbuchautorin Luise Peter, wie sind die auf diesen Stoff gekommen?
Ja, sie hat es ja vorhin in der Anmod auch so ein bisschen schon selber erzählt. Vor allem wollten die alles anders machen, als es erwartet wird. Sich also jetzt nicht so diesem Erwartungskorsett da reinschnüren lassen, keinen Film drehen, der sich in drei Zeilen Pitch pressen lässt. Mhm. Und die beiden haben sich im Corona-Lockdown auf diesen Hof zurückgezogen, an dem es dann tatsächlich der Film auch gedreht wurde, und haben sich überlegt, welche Geschichten in diesen Räumen passiert sein können, welche Lebensläufe sich hier gekreuzt haben könnten, und alles basierend auf der sehr genauen Recherchen zu den Lebensweisen in den verschiedenen Zeiten. Das heißt, sie holen die Zuschauer da auch ganz nah ran, ganz intim in die Wahrnehmung der Frauen, so wie hier jetzt Lena Urzendowski, die als Angelika im geteilten Deutschland um so eine Idee von Freiheit ringt.
Es ist schon komisch, dass man rot wird, wenn man sich schämt. Und dann noch so am Kopf, sodass es jeder sieht. Wir haben Mutti zum Geburtstag mal einen Streich gespielt. Vati hatte die Idee. Ich glaube, er wollte Mutti irgendwie immer zum Lachen bringen. Geklappt hat's nie.
Jetzt ist dieser Film ja besetzt mit einer Riege deutscher Schauspielerinnen. Also so ein bisschen das Who is Who der Schauspielerei unserer Gegenwart. Die müssen da ziemlich viel stemmen, oder? Wenn sie da auch noch diese verschiedenen Zeitebenen zu bedienen haben.
Ja, und die tun das aber auf eine wirklich berückende, also geradezu magnetische Art, in ganz vielen Nuancen und gar nicht so sehr in gesprochenen Dialogen, sondern in ihren Blicken, ihrer Gestik, ihrer Mimik, die immer auch viel von den Zeitströmungen beinhaltet. Also ein bisschen so, als hätten die Geschichten in sich aufgesogen. Und auch dieser leise, dichte Film, der verströmt so Stimmungen und Gefühle, ja, wird zu einem fast alchemistischen Mosaik, in dem viel über Blicke und Geräusche und über das Sounddesign erzählt wird, über Kamerabewegungen und das enge 4:3-Format, übers Licht und die Musik. Und da gibt es dann tatsächlich auch einen Schlüsselsong, der immer wieder auftaucht und auch so etwas ätherisch Verträumtes hat. Stranger von Anna von Hauswolf, der sowohl mit seinen ätherischen Klängen wie mit dem Text die Stimmung des Films sehr schön spiegelt.
Hören wir mal kurz rein. Das als Auszug aus dem Score zu In die Sonne schauen und Anke, um einen Strich drunter zu machen, klingt nach einer sinnlichen Überwältigung, was du uns schilderst.
Ja, kann man so sagen. Also es ist ja sicherlich nicht ein Film für jedermann, aber wenn man irgendwie das schafft, sich da reinfallen zu lassen, ist es eine sehr besondere Kinoerfahrung.
Ich bin neugierig auf Mascha Schilinskis In die Sonne schauen und bin auch gespannt, ob der Film dann die nächsten Hürden nimmt Richtung Oscarverleihung. Bis dahin ist ja noch ein bisschen hin, Mitte März des kommenden Jahres. Bis dahin können wir alle, wenn wir es mögen, In die Sonne schauen, ab übermorgen in den Kinos zu sehen. Und morgen Nachmittag ist die Regisseurin, ist Mascha Schilinski, zu Gast bei uns. Dir, Anke, besten Dank fürs In die Sonne schauen.